herzlich willkommen beim Sei doch nicht besteuert Podcast. Hi Christian.
Hallo Fabian, ich grüße dich und ich freue mich total, heute mit dir zu sprechen. Wenn ich das richtig gesehen habe auf deinem Instagram-Account, bist du in New York, richtig? Ja. Sehr gut. Das passt ja hervorragend, um mal über den internationalen Austausch von Daten zwischen den Finanzbehörden zu sprechen.
Absolut.
Aber ich glaube, du bist nicht deswegen in New York, oder? Hast jetzt, ich habe gesehen, du hast da so ein Cappy aufgehabt von einer NBA-Mannschaft.
Ja, ich wollte immer schon mal im Madison Square Garden die New York Knicks sehen. Und da ich ja Kind der 80er ja noch bin und Anfang der 90er so die Hochzeit von Michael Jordan bei den Chicago Bulls war, hat sich das angeboten, weil gestern war das Spiel New York Knicks gegen die Chicago Bulls im Madison Square Garden und das habe ich mal als basketballaffiner Mensch gern mal angeschaut.
Und wie ist so dein Fazit? Du bist ja auch ein Fußballfan, ja, soweit ich weiß, und gehst ja hier hin und wieder zum Fußball. Man sagt ja, dass die Stimmung beim Fußball deutlich besser ist als beim amerikanischen Basketball, oder?
Nee, ich würde es fast andersrum sagen, weil du hast halt beim amerikanischen Basketball, erstmal ist es natürlich anders, du hast Timeouts, du hast erstmal mehrere Pausen, gibt ja 4 Viertel à 12 Minuten. Aber es ist immer irgendwas los, irgendwas geboten, irgendwelche Cheerleader, die rumtanzen und alles Mögliche. Also da ist immer irgendwas, ist immer geboten. Also die Amerikaner sind auch, da gibt es dann zum Beispiel hier in New York die Simba Cam, also vom König der Löwen angelehnt. Okay. Und dann halten praktisch die Eltern ihre Kinder hoch, ja. Und dann wird halt da rangezoomt, so auf die lustigsten irgendwie. Und es ist schon ein bisschen absurd, aber es ist ultra kurzweilig, weil es gibt halt die Show und wenn da mal ein Timeout ist, dann kommen gleich irgendwie dann Mitarbeiter wahrscheinlich da, die mit dann irgendwelchen Fahnen rumlaufen und so. Da ist immer irgendwas, ist immer los. Ja. Dann gibt es die Celebrity Cam, da war ja also gestern auch wieder, das ist ganz interessant. Da haben die Celebrities dann gar keine Privatsphäre, weil die werden dann eingeblendet, wenn sie da sind und dann auch, woher man sie kennt. Und war ganz...
Was war der berühmteste Star, den du da gesehen hast?
Wie heißt er denn? Ich glaube von Gus Guzman, also dieser von Narcos, dieser eine Schauspieler. Da waren einige Schauspieler da. Ja, ich bin jetzt nicht so in der Celebrity-Welt unterwegs, aber ich kann mir immer die Namen nicht so gut merken. Ja, es waren schon einige so Soap-Darsteller und Darstellerinnen da und von irgendwelchen Filmen und alles Mögliche war da. Ja.
Ich bin natürlich ein bisschen enttäuscht, dass du dir nicht Dennis Schröder angeschaut hast, unseren deutschen Weltmeister. Der spielt ja auch bei den Brooklyn Nets, soweit ich weiß. Ne?
Genau. Ich habe Dennis schon getroffen, durfte sogar schon mal seine Europameisterschaft Bronzemedaille damals in den Händen halten.
Das hast du mir noch gar nicht erzählt.
Ich weiß, habe das gar nicht erwähnt. Die interessanten Sachen aus dem Privatleben, Christian, erzähle ich dir nicht. Ja, ich war eingeladen bei seinem Parfüm-Release-Event, das war in Berlin. Und ich war eben in Berlin und haben gedacht, ist ja ganz interessant. Und dann waren wir da im Craze in Berlin und haben seinen Parfüm-Lounge da gefeiert. Und ja, da habe ich ihn kennengelernt. Sehr, sehr bodenständiger Mann, ja, sehr nette Frau, ja, und ja, also wirklich guter Typ, jetzt auch Weltmeister, ja, ist ein absoluter Superstar hier, ja, und mittlerweile würde ich sagen sogar auch bei uns, ja, nach dem Weltmeistertitel, und ja, jetzt nichts gegen die Nets, aber die Knicks sind da noch ein bisschen spektakulärer im Madison Square Garden. Wenn ich jetzt ein bisschen länger da gewesen wäre, hätte ich mir vielleicht beides mal angeschaut. Aber das hat jetzt nicht geklappt. Er hat sogar mal bei seinem Parfüm-Event gemeint, wenn ich mal eben dann da bin und USA soll ich Bescheid geben. Aber ja, das ist halt immer so die Sache irgendwie. Man sieht sich einmal, ja, So, und dann, ich weiß, ich bin jetzt auch nicht so der Tippshopper, vielleicht machen, aber der dann sagt, ja, ich bin jetzt in New York, du hast doch damals gesagt, es gibt Freitickets. Also das wäre immer so ein bisschen unangenehm, weil ich bin dann so ein ganz normaler Fabi, der halt an dem Online-Shop oder Basketballmannschaft die Tickets kauft. Ich finde das immer so ein bisschen, wenn man sich einmal sieht und so weiter.
Und also das ehrt dich, glaube ich, schon, aber ich muss dir sagen, ich an deiner Stelle hätte das versucht.
Ja, vielleicht, wenn es sich mal anbietet irgendwie. Aber ich finde es immer so ein bisschen, wenn man sich so einmal trifft und dann denke ich mir immer, ja, jetzt kommt der Steuerfahrer wieder her und luchst dem NBA-Profi da die Tickets noch ab, obwohl er sich ja selber kaufen könnte. Aber ja, also habe ich nicht gemacht, war bei den New York Knicks, aber ja, trotzdem, tolle Erfahrung. Also das ist echt eine Riesenstimmung da im Madison Square Garden. Also wer mal die Chance hat, ich war schon mal in Miami bei einem Basketballspiel von den Miami Heat, da war es genauso. Also die Stimmung, die machen da wirklich, die Amis, die halten da wirklich also die Stimmung hoch und da gibt es irgendwie keinen Moment, wo nichts passiert. Also selbst wenn jetzt irgendwie ein Timeout genommen wird, dann kommen dann irgendwie Tänzer und machen da Flickflacks und so. Also das ist eine riesige Show, ja. Ging gestern noch in die Overtime, das heißt, es ging ein bisschen länger und die New York Knicks haben dann gewonnen, Gott sei Dank. Ja. Und ja, war echt spaßig. Ja.
Aber du hast ja gesagt, Dennis Schröder ist ein bodenständiger Typ, das nehme ich dir voll ab. Ich muss dich aber natürlich auch fragen, wie das denn mit Friedrich Merz aussieht. Mit dem hast du dich ja auch getroffen. Die letzte Woche habe ich ein Foto gesehen, das fand ich natürlich auch, deswegen war ich schon ein bisschen gespannt hier auf unseren Podcast, ja, um dich das fragen zu können, weil den trifft man ja auch nicht so alle Tage und ich glaube, das war jetzt auch nicht zufällig, sondern ihr wart richtig verabredet. Kannst du uns da noch ein paar Insights geben? Das finde ich auch sehr spannend, worüber ihr da gesprochen habt. Sicherlich ging es ja auch um Steuern.
Also ein Geheimnis kann ich schon mal verraten. Friedrich Merz spielt nicht so gut Basketball. Dennis Schröder. Ich war in der deutschen parlamentarischen Gesellschaft eingeladen. Von der jungen Gruppe, das sind die jungen Bundestagsabgeordneten von der CDU-CSU-Fraktion und Friedrich Merz hat sich dem angeschlossen. Bei so Treffen ist immer so die Frage, ich bin eigentlich relativ offen für so Treffen. Ich muss sagen, bei meiner Community kommt es nicht so gut an.
Echt? Ja, hast du da
Ärger bekommen? Ja, das ist ja, aber egal, wen man postet. Also, ob man von, ich habe bei den, beim, ich weiß schon überall, ja. Also, ja, ich hab, war ja schon beim baden-württembergischen Finanzminister, der ist ja, das ist ein Grüner, ja, guter Mann, ja. Da war ich bei der FDP, beziehungsweise Livestream mit Christian Lindner. So, jetzt war ich bei der CDU und es ist egal, also egal, was für eine politische Richtung man irgendwas postet. Es ist schon wahr, die Reaktionen sind schon, also Wahnsinn, ja. Also.
Es wird dir übel genommen, dass du dich mit denen unterhältst.
Ja, also sagen wir so, das ist dann immer noch die Minderheit, aber es ist dann schon, es löst extreme Reaktionen aus. Ja. Also einer ist mir dann entfolgt, hat mir dann geschrieben und hat dann auch nochmal eine Instagram-Story gemacht. Und dann gesagt, hier, ist jetzt Steuerfabi entfolgt. Und hat so einen Screenshot von meiner Instagram-Story irgendwie gepostet. Ich finde, man soll sich mit den Leuten austauschen. Ja? Also,
definitiv, ja klar.
Von dem her bin da tiefenentspannt und da muss man natürlich auch mal sagen, wer weiß, wie die nächste Bundestagswahl läuft und wer dann Bundeskanzler wird. Und
die Chancen stehen ganz gut,
ja,
glaube ich, oder?
Wenn mir Friedrich Merz mal irgendwie bei einem Basketballspiel dann Tickets besorgen kann. Ich fand, ja, das war ganz interessant. Also wir haben alles klar über alles Mögliche gesprochen. Es war also nicht nur ich da, sondern es waren auch noch Journalisten da. Also war jetzt kein Geheimtreffen oder so. Dann noch ein paar Polit-Influencer. Muss zu meiner Schande gestehen, ich habe da keinen gekannt. Also bis auf eine Seite habe ich gekannt, da wusste ich nicht, wer dahinter steckt. Aber war jetzt nicht so im Politfluencer-Game drin, muss ich ehrlicherweise gestehen. Wir haben über alles Mögliche gesprochen. Ja, auch die Kommunikation, wie man so Steuergesetze kommuniziert, war ein Punkt. Ja. Da habe ich dann auch mal, also es gibt, glaube ich, gibt es so ein Video von Christian Lindner und mir, wo ich dann irgendwie auf die Meldepflicht des also im Wachstumschancengesetz war eine Meldepflicht für nationale Steuergestaltung drin, die kam dann Gott sei Dank nicht. Und ich habe ja damals, als es im Gesetzentwurf schon gesagt, also das ist ja der größte Quatsch, den man überhaupt machen kann. Man hat schon eine Meldepflicht für internationale Steuergestaltung und bei der nationalen Steuergestaltung machen wir das jetzt auch. Kam dann Gott sei Dank nicht, aber man dachte, es kommt, und Christian Lindner hat ja damals auch live vor der Kamera mit mir dann gesagt, ja, so ist halt Politik. Ja, so, das machen wir jetzt da rein, weil es irgendwie, keine Ahnung, die Koalitionspartner wollen für wirklich andere Sachen. Und da haben wir, also klar, über das Fachliche auch gesprochen, aber auch drüber gesprochen, wie kommuniziert man denn so Sachen? Ja, wie kommt es denn beim Gegenüber an? Ja, also wenn ich halt dann sage, okay, so kommt jetzt ein schlechtes Gesetz, aber dafür kriege ich halt was anderes, ja, schwierig. Und da haben wir auch so über Kommunikation gesprochen, über Social Media auch gesprochen. Und ja, es ist ganz, ganz interessant. Zum Beispiel ist es wohl so, also so wurde es zumindest da zugetragen, dass zum Beispiel bei der AfD halt irgendwie eine Instanz, also eine Person bei der AfD, die ganzen Social Media Accounts von allen Abgeordneten hat. Und die dann irgendwie so zentralisiert bespielt. Und man muss halt, also man kann erhalten von der AfD, was man will, aber das Social Media Game, insbesondere TikTok, da macht denen halt keiner was vor.
Ja. Die sind halt, die können natürlich auch sehr reißerisch sein. Ja, das sieht man ja auch immer bei den Videos.
Ja, und dann haben wir darüber gesprochen, außer auch über Social Media Formate. Ja, also Friedrich Merz fand ich auch ganz interessant, hat auch offen zugegeben, dass er das Thema Social Media bisher unterschätzt hat.
Mhm. Aber ich glaube, der ist jetzt auch, ne? Aber das sind jetzt nicht so die besonders auch guten Videos, die ich da von ihm schon gesehen habe.
Ja, also er war schon interessiert, auch was so Formate angeht. Was gibt es denn überhaupt? Wo geht die Reise hin? Da habe ich auch so ein bisschen berichtet, dass natürlich Kurzvideo natürlich immer noch sehr große Reichweiten erzielt, aber natürlich auch TikTok und so weiter, der jetzt 30-minütige Videos im Querformat irgendwie zulässt, die Creator nur noch bezahlt, wenn die Videos über eine Minute lang sind. Also die, also auch TikTok und andere Kurzvideoplattformen, die sind jetzt nicht mehr, wie es früher mal war, dass du nur noch 15-Sekunden-Videos hochladen sollst. Ich weiß, weil ich mit Instagram Reels angefangen habe, da konnte ich eigentlich fast keine Videos machen, weil die Länge nur bei 15 Sekunden war.
Ach echt?
Und dann habe ich die ersten Videos gemacht, wo es dann
auch 30 Sekunden hochging. Was hast du da gesagt in 15 Sekunden?
Ich glaube,
da war ja wirklich viel Raum, um irgendwas zu erklären.
Also einmal Steuererklärung, immer Steuererklärung, nein. ich glaube, ich habe das erste dann gemacht, tatsächlich, als es auf 30 Sekunden hochging, aber das war dann schon sportlich. Mittlerweile gehen Reels 3 Minuten. Ja. Also da sieht man auch eine Entwicklung. Ja, und dann haben wir uns ein bisschen ausgetauscht über alles Mögliche, ja. Also war ganz, ganz interessant, ging auch relativ lang.
Und hast du ihn auf die Steuererklärung auf dem Bierdeckel angesprochen?
Ja, ich habe gesagt, wir sollten mal einen TikTok gemeinsam drehen. Ja, aber war jetzt, glaube ich, nicht so amused. Aber er hat zumindest mal, ich habe das ja nochmal in meiner Instagram-Story gepostet und dann wurde es gepostet. Ne? Also die Steuererklärung auf dem Bierdeckel ist jetzt mit Steuerfabi in Friedrich Merz Instagram-Story gewesen. Aber ich glaube, ich habe ja bei LinkedIn einen Artikel drüber geschrieben, ich glaube nicht, dass das jemals kommt, oder? Meinst du, es kommt die Steuererklärung auf den Bierdeckel?
Also ich habe letztens, jetzt am Wochenende im Handelsblatt, war ein interessanter Beitrag, die haben offensichtlich nachgezählt, das Einkommensteuergesetz besteht jetzt aus 200.000 Wörtern und wenn man es ausdrucken würde, wären es 120 DIN A4 Seiten. Das Steuerrecht ist schon sehr kompliziert, ja, und also ich glaube, es wäre ein sehr langer Weg und da wird man sicherlich nie hinkommen, aber da gibt es nichtsdestotrotz sehr viele ganz einfache Möglichkeiten, um viel zu reformieren. Das steht, glaube ich, außer Frage.
Ja, es gibt ja ein paar Vorschläge von Christian Lindner, bevor wir hier zum Informationsaustausch kommen und schauen, was wird hier aus New York denn gemeldet.
Ja, ja. Richtig.
Gibt es ja ein paar Vorschläge, Christian, die Christian Lindner noch gebracht hat.
Ja, ich weiß nicht, ob du die mit Friedrich Merz auch diskutiert hast, aber ein paar haben wir hier tatsächlich in dem Podcast auch schon mal gebracht. Christian Lindner hat jetzt vor kurzem einige Vorschläge, die jetzt, wenn ich das richtig weiß, jetzt erstmal ausgearbeitet werden, aber so die großen Themen stehen schon und wir können ja mal durchgehen. Was eigentlich zu erwarten war, ist, dass er den Solidaritätszuschlag jetzt endgültig abschaffen will und zwar bis zum Jahr 2027. Jetzt, Fabian, haben wir uns ja in einer Folge auch ganz ausführlich mit dem Solidaritätszuschlag befasst und uns genau positioniert und eigentlich festgestellt, naja, das sieht schon sehr danach aus, dass das verfassungswidrig sein könnte. Das war übrigens Folge 80, wer die nochmal nachholen will. Ich glaube, da ist man jetzt auch gut beraten in der Politik, wenn man da vielleicht schon mal vorweggreift und nicht auf das nächste Verfassungsgerichtsurteil wartet, was einen dann vielleicht blöd dastehen lässt. Oder was denkst du?
Ja, ja, absolut. Ja, also sollte man machen, ja, entlastet auch die Unternehmen, ja, weil auch die Kapital, ich war ja noch, ich war ja noch auf dem Tax Forum, war ich da noch in Berlin, das war eine Veranstaltung, die zum ersten Mal stattgefunden hat, da ging es dann auch um die Unternehmenssteuersätze und da war eigentlich auch so einhellige Meinung, dass man auf 25% senken sollte von 30%. Auf der Unternehmensebene, da Deutschland schon ein Höchststeuerland ist, bei der Unternehmenssteuer zumindest. Also das muss eigentlich kommen. Ja, sollte aus meiner Sicht auch kommen. Ich finde es auch, also ja. Wir haben es ja, die Folge kann man nochmal nachhören, wir haben ja ausführlich mal drüber gesprochen, brauchen wir jetzt nicht mehr machen, aber es ist mal kurz gesagt ein sinnvoller Vorschlag. Ja.
Ja, definitiv. Also wer das nochmal hören will, Folge 80. Ansonsten, weiterer guter Vorschlag, der ist immer gut, ist natürlich noch die Abschreibungsmöglichkeiten zu verbessern. Haben wir auch schon drüber gesprochen, ganz oft, Fabian. Wenn man sich einen Bürostuhl kauft, schreibt man ihn 13 Jahre ab und so weiter und so fort.
Also aber da muss ich auch sagen, jetzt kommt das wieder als Vorschlag, hätte man es einfach im Wachstumschancengesetz drin gelassen. Also die Erhöhung, also es ist schon ein bisschen absurd jetzt.
Hast du eigentlich Abschreibung. Recht, ja.
Abschreibungssachen zu fordern, nachdem man die GWG-Grenze jetzt nicht von 800 auf 1000 Euro erhöht hat. Ja, also ja, schwierig. Dann steuerliche Forschungsförderung.
Da gab es ja jetzt so ein bisschen was im Wachstumschancengesetz. Da gibt es ja diese Forschungszulage, eigentlich ganz nett. Kann sicherlich auch weitergehen in die Richtung, was jetzt genau da geplant ist, weiß ich jetzt an der Stelle noch nicht, aber werden wir dann mal beobachten. Ich glaube, das ist natürlich immer gut, wenn man forscht, das auch steuerlich zu begünstigen. Was natürlich immer ein bisschen fragwürdig ist, wenn du dann da Subventionen mit der Gießkanne auskippst, aber das Ganze steuerlich zu fördern, ist sicherlich sinnvoll. Jetzt kommt ein strittiger Punkt, Fabian.
Ja. Den musst du vortragen. Ja, die Zahlung vom Bürgergeld meinst wahrscheinlich, es wird an strengere Bedingungen geknüpft werden. Ich bin schon der Meinung, also es kommt ja immer drauf an, aber es gibt sicherlich Menschen, die arbeiten können in Deutschland und es halt nicht machen. Und also aus meiner Sicht, wenn man es aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten sieht, wenn ich jetzt halt Mindestlohn bekomme und halt meine Wohnung noch selber zahlen muss. Klar, da gibt es vielleicht auch noch Wohnzuschüsse und so weiter. Aber wenn ich halt Bürgergeld bekomme und dann nicht nur halt das Bürgergeld, sondern auch die Wohnung übernommen wird, Heizkosten übernommen werden und so weiter, wenn da halt nicht viele zwischen ist, dann kann man sich natürlich schon überlegen. Ja, also ich will jetzt ja keinen ermuntern, im Gegenteil, aber kann schon überlegen, wenn ich jetzt beispielsweise handwerklich begabt bin, nehme ich das Bürgergeld mit und arbeite noch irgendwie 20 Stunden die Woche schwarz, dann kommt da sicherlich netto wirtschaftlich mehr rüber. Wird auch schon bei 10 Stunden. Also ja, ich finde, da muss man schon genau drauf schauen. Uns arbeiten muss sich lohnen. Und ich denke mir halt auch, ja, ich bin ja relativ viel auch in Hotels unterwegs, ja. Und die Frage ist halt wirklich, ja, also da kann mir irgendwie keinem irgendwie böse sein, will ich jetzt irgendwie das Hotelzimmer putzen oder will ich halt da schauen, ob ich irgendwie staatliche Transferleistungen beziehe. der Abstand muss größer werden und es ist halt auch keine Wertschätzung der Arbeit gegenüber. Ja, wenn halt zu hohe Sozialleistungen dann keinen großen Abstand mehr bedeuten, wenn man Vollzeit arbeiten geht. Das sollte aus meiner Sicht nicht sein. Von dem her, ja, sollte man schon schauen, dass man da was macht aus meiner Sicht.
Ja, stimme ich dir 100% zu. Ich kann kaum eine Gegenmeinung irgendwie da, die man wirklich sachlich sinnvoll darlegen kann, an der Stelle irgendwie verstehen. Ja, das ist wirklich eigentlich ganz klar, dass das jetzt völlig überzogen ist. Tja, Rente ist aber genauso da. Das ist eigentlich jetzt das Thema, was, aber gut, das ist aus unserer Sicht, glaube ich, auch eindeutig, dass man das Renteneintrittsalter erhöht und diese Rente mit 63 eigentlich abschaffen muss. Also das steht eigentlich auch außer Frage, oder?
Ja, ich glaube, aber da wurde auch alles zusammengestrichen bei der Aktienrente oder beim Generationenkapital, wie es genannt wird. Da hätte man halt viel früher anfangen müssen und jetzt geht man so in Tippelschritten da weiter. Also das deutsche Rentensystem ist schwierig. Ich meine, ich sehe es ja auch, wenn ich irgendwie irgendwas mit Gehaltsextras beispielsweise mache, dann ist der Punkt, ja, aber dann sammelt man irgendwie keine Rentenpunkte oder zahlt nicht in die Rente ein. Und dann denke ich mir, ja gut, aber sagen wir so, wenn ich jetzt, also bin ja hier 34, wenn ich jetzt die Wahl hätte, 50 Euro mehr netto zu haben heute oder hoffe, dass ich in irgendwie 35 Jahren dann noch was aus der gesetzlichen Rente bekomme durch die jetzt angesammelten Rentenpunkte, da würde ich aber gleich mal am Monatsende die 50 Euro netto mehr mitnehmen.
Ja, 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 definitiv.
Also, ich meine, das ist ja schön, dass manche meinen, das wird reichen, aber also da muss man uns ja keine Gedanken machen, keine Illusionen machen. Also, das wird nicht reichen, die jetzige gesetzliche Rente.
Ja, definitiv. Und jetzt wurde ja zuletzt beschlossen, also ist ja auch die Frage, wird das Rentenniveau noch sinken? Und jetzt gab es ja zuletzt, da ist eigentlich auch für mich so ein bisschen die Frage, wie konnte da die FDP eigentlich mitmachen? Jetzt wurde ja zuletzt nochmal beschlossen, nee, alles gut, die Rente bleibt bei 48%, meine ich, des vorherigen Einkommens, dass das so eine Art Sicherheit ist, dass man sich darauf verlassen kann, dass man eben keine Rentenkürzung in Kauf nehmen muss. Das wurde ja jetzt vereinbart. Dafür hat die FDP das ist jetzt wieder das Thema Politik, ja. Dafür haben die das bekommen, dass es diese Aktienrente gibt, die dann zwar kreditfinanziert ist, aber immerhin, ja. Also, FDP hat bekommen, es gibt ein Stück Aktienrente und die SPD hat bekommen, die Renten sind noch einige Jahre länger sicher. Ich meine, bis 2035, ja, und werden nicht gekürzt. Aber womit hat man das erkauft? Also, ich finde, das wird auch viel zu wenig noch thematisiert und auch kritisiert. Man hat das erkauft damit, dass schon bald die Rentenversicherungsbeiträge auf den Lohn von jetzt 18,6% auf bald 22,5% steigen werden. Das heißt, zu arbeiten, ja, das lohnt sich eigentlich noch viel weniger dann, weil Arbeitgeber und Arbeitnehmer dann um die 4% mehr Beiträge zahlen müssen. Das ist doch bescheuert. Also jetzt in der Situation, wo man eigentlich schon feststellen muss, hey, das ist eigentlich abgabenmäßig alles schon ziemlich ziemlich hochgefahren mit diesen ganzen Sozialversicherungsbeiträgen und Steuern. Und das will man jetzt noch weiter erhöhen? Also das geht doch überhaupt nicht, finde ich. Und zumal auch da natürlich der Punkt ist, das ist nicht finanzierbar. Das muss irgendwann reformiert werden. Und die dann jetzt die höheren Beiträge zahlen, die auch da, also das ist doch völlig, liegt doch auf der Hand, dass die das nicht für sich selbst einzahlen, ja, dass die am Ende da, wenn wir in Rente gehen zum Beispiel in 30, 40 Jahren, Fabian, dass das dann das Geld, was wir jetzt mehr einzahlen würden, dass das dann nicht mehr da ist. Das ist dann schon ausgegeben, ja. Und wenn wir in die Rente gehen sollen und das System ist nicht reformiert, dann gibt es ja gar keine jungen Leute mehr, die das dann so auf diese Art und Weise, wie das jetzt gestaltet ist, überhaupt finanzieren könnten. Also das ist, verstehe ich auch gar nicht, wie man da so die Augen verschließen kann und da einfach so weitermacht, ja.
Ja, ja. Was gibt's noch? Ich lasse es mal unkommentiert.
Ja, das könnte ja die Lösung sein. Also die Fachkräfte aus dem Ausland, die sind ja dann auf die es retten sollen. Und ich glaube schon auch, dass das ein guter Beitrag sein könnte. Aber jetzt gibt es dann einen Vorschlag, den ich auch ein bisschen kritisch sehe. Und zwar sind das zeitlich begrenzte Steueranreize für ausländische Fachkräfte. Das heißt, wenn du jetzt eben eine Fachkraft aus dem Ausland hast, die du in Deutschland beschäftigen willst, könntest du dem eine steuerfreie Zulage auf das Gehalt zahlen und dem 30% seines Gehaltes steuerfrei auszahlen und damit natürlich einen Anreiz schaffen, dass der wirklich hierher kommt.
Ja, also das spielt aus meiner Sicht der AfD in die Karten. Also dann muss man erklären, also das ist aus meiner Sicht, also ja, ich glaube schwierig. Ja. Also ja, ich glaube nicht, dass es rechtlich auch standhält, vor allem wenn dann aus dem EU-Ausland müssen alle gleich behandelt werden. Ja, sehe ich kritisch. Ja, und man ist aus meiner Sicht eine schlechte, also eine schlechte ja, Nachricht oder Marschrichtung für alle deutschen Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, die ja exorbitante ja, Abzüge haben, vor allem auch durch die Sozialabgaben. Also, und dann da die Abzüge dann für ausländische Arbeitskräfte da zu senken. Also ich weiß nicht, ob das überhaupt rechtlich möglich ist, aber wenn, ist es aus meiner Sicht kein gutes Signal und führt nicht zu einer guten Stimmung gegen den ausländischen Fachkräften, die wir dringend brauchen. Aus meiner Sicht müssen wir generell mal die Rahmenbedingungen in Deutschland besser machen, ja, weniger Abzüge vom Lohn, bessere Löhne und so weiter. Also ja, finde ich einen schwierigen Vorschlag.
Also Österreich, habe ich zumindest gelesen, hat das so umgesetzt, dass es einfach für neu zugezogene Arbeitskräfte einen relativ hohen Freibetrag gibt, den man dann, also keinen Freibetrag, aber einfach Werbungskosten, die man ansetzen kann. Ich meine, das sind dort 10.000 Euro. Einfach, um eben pauschal zu sagen, ich bin jetzt hergezogen, ich habe halt doppelte Haushaltsführung, Umzugskosten, pipapo. Dafür muss ich jetzt, kann ich ohne Nachweis einfach diesen höheren Betrag absetzen und dann werden diese höheren Aufwendungen irgendwie gewürdigt. Ja, ich glaube, geht so in die richtige Richtung, aber dieser Vorschlag geht ja auch zu weit, denke ich auch, ja. Und wenn man sich die Statistiken anschaut, also habe ich jetzt wieder nicht direkt vorbereitet, aber wenn man da mal reinschaut, ne, irgendwie über 1 Million wandern zu und aber auch, es wandern halt auch, ich meine, es sind 500.000, wenn ich schreibe es in die Shownotes nochmal richtig, die eben auch aus Deutschland jährlich auswandern. Und es wäre vielleicht auch schon viel getan, einfach die Leute daran zu, also oder es attraktiv zu machen, dann doch hier zu bleiben, ja. Ich weiß nicht, manchmal denke ich mir auch, dass das russische Bots sind. Ich weiß nicht genau, ob das bei deinen Videos auch ist, Fabian. Wenn ich da manchmal auch was bei TikTok poste, dann schreibt irgendwie jeder dritte Kommentar, auswandern, du musst weg. Ich weiß natürlich, ob das echte Leute sind oder ob das Bots sind, keine Ahnung, aber das scheint ja, ist schon in vielen Köpfen irgendwie ein Thema, oder?
Ja, gut, ja, also du, ich gerade auf den Central Park, was soll ich sagen? ich bleib schon in Deutschland. Will Spaß wo sein. Ja, also man sollte schon die Rahmenbedingungen in Deutschland attraktiver gestalten. Also wenn ich jetzt kein Deutscher wäre und irgendwo im Ausland, also ich weiß nicht, ob ich, wenn ich mir so das Bildungssystem anschaue, das Rentensystem anschaue, die Abgabenbelastung ja, für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen anschaue, ob ich da nach Deutschland auswandern wollen würde. Ja? Also glaub nicht. Ich bin halt in Deutschland so zur Primärwelt, da meine Großeltern leben. So. Also ich glaube, von den Rahmenbedingungen gibt es da ja, interessantere Geschichten, ja, auch was Kinderbetreuung und so weiter angeht. Ja. Ja. So, die Gesundheitsversorgung ist gut. Immer auch was Positives zu nennen und auch nicht mal immer nur zu meckern. Aber so, ja, lass uns mal zum eigentlichen Hauptthema kommen. Wir haben uns ja heute so ein bisschen verquatscht. Ja.
Genau, aber ich starte mal mit einer Frage, Fabian. Ich glaube, die ist ganz interessant. In der letzten Folge hast du mich gefragt, wie viel ich als Geschäftsführer verdiene. Und dann möchte ich dich dafür jetzt als Revanche mal in dieser Folge fragen, ja. Wie viel Geld hast du eigentlich auf deinem Konto? Und würde es dir nicht, warum würde es dir gegebenenfalls etwas ausmachen, das hier in der Podcast-Folge zu nennen?
Ja, also ich glaube, da ist der gleiche Grund, warum du dein Geschäftsführergehalt letztes Mal nicht verraten hast. Wir leben in Deutschland natürlich schon in einer Neidgesellschaft und der Kontostand ist ja immer relativ. Wenn das Finanzamt dann halt irgendwie Körperschaftssteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer und so weiter und so fort dann abbucht, ja, so dann, also das, was man dann vielleicht privat auf dem Konto hat, ist interessant, das ist tatsächlich bei mir nicht so viel. Bei der GmbH sieht es ein bisschen anders aus, aber man sollte jetzt nicht auf die Gedanken kommen, nur weil ich in New York sitze, habe ich jetzt hier kein Konto und hier Millionen rumliegen, schön wär's. Ja. Denn auch hier wird gemeldet, wie in ja, also über 100 weiteren Staaten, also sein Geld im Ausland irgendwie auf Konten und Depots als Deutscher zu verstecken, ist jetzt nicht so die allerschlauste Idee.
Ja, es wird halt einfach dem Finanzamt mitgeteilt, der Kontostand, ja. Also du hast Glück, ich bin nicht das Finanzamt, du musst es mir jetzt hier nicht mitteilen. Aber es gibt halt Mittel und Wege, wie das Finanzamt an die Höhe deines Kontos kommt oder auch an die Tatsache, ob du bei Banken ein Konto hast. Und wir können uns ja vielleicht mal vorarbeiten, wäre mein Vorschlag, dass wir mal kurz darüber sprechen, wie ist das eigentlich bei deutschen Konten? Und das finde ich ganz interessant und ist mir auch in der Praxis auch schon ein paar Mal begegnet, dass es da also eine Verpflichtung gibt für Banken, die eine Art Datensatz bereithalten müssen, den das Finanzamt jederzeit abrufen kann, um eben herauszufinden, welcher Steuerpflichtige bei welchen Banken Konten hat. Also das ist eigentlich das, was in Deutschland relativ, also wirklich automatisiert geht. Ich habe gelesen, das geht sogar ohne Kenntnis der Bank, kann das Bundeszentralamt für Steuern ja einfach abfragen, hey, hier Herr Müller aus so und so und der Straße, welche Konten hat der? Und dann bekommen die eben die Rückmeldung, dass es diese 12 Konten bei dieser oder jener Bank gibt. Und ich habe das tatsächlich auch schon mal bei Betriebsprüfungen erlebt, dass dann irgendwann natürlich, nachdem da alles zur Verfügung gestellt wurde für die Betriebsprüfer, dann plötzlich die Frage kam, ja, was ist denn mit dem Konto bei der Sparkasse? Ja, und das kannten wir dann zum Beispiel als Steuerbüro auch nicht. Und wir haben uns auch etwas geärgert, dass der Mandant dann in dem Moment nicht ehrlich zu uns war, um uns das im Vorfeld zu sagen, um dann vielleicht noch gut darauf reagieren zu können. Weil am Ende kann man halt sagen, das Finanzamt kriegt raus, wo man Konten hat. Und wenn man da eben auf diesen Konten dann auch irgendwelche Bewegungen hatte, die vielleicht steuerpflichtig eigentlich sind, ist es natürlich blöd, die zu verschweigen. Das sollte man auf jeden Fall wissen, ja, dass das ganz easy ist, für das Finanzamt in Deutschland zu wissen, welches Konto gibt es denn bei welcher Bank. Und das ist ja nicht alles. Natürlich geht es dann auch so weit, wenn dann also Verdachtsfälle da sind in Richtung Steuerhinterziehung oder so, dann kann man auf jeden Fall auch sagen, dass die Behörden dann auch die Chance hätten, sogar an die Kontobewegungen zu kommen. Ja, also ich habe das wirklich schon ein paar Mal so erlebt, dass manche Unternehmen sich dann auch so ein bisschen sicher fühlen und sagen, ja gut, ich habe halt ein Konto, das zeige ich meinem Steuerberater, das kann der verbuchen und eins, da mache ich die Schwarzeinnahmen drauf. Das ist natürlich keine gute Idee, weil auch da, wenn dann einem der Verdacht sich erhärtet, dass auf diesem Konto dann auch Bewegungen eingehen, die eigentlich zu versteuern sind, kann das Finanzamt oder die Steuerstrafverfolgungsstellen, die können natürlich bei den Banken auch wirklich die Kontoumsätze, also wirklich jede einzelne Transaktion sich einholen. Ja? Und das ist also auch ganz klar, dass das nicht anonym ist.
Also kein Schwarzgeld auf extra Konten lagern.
Ich fand es nur interessant, das will ich vielleicht noch einwerfen, dass eben auch da gab es so eine Anfrage mal im Bundestag, das hat man zumindest fürs Jahr 2021 gefunden. Diese Anfragen der Finanzbehörden für diese Kontoabrufe, die sind auch stark gestiegen. Im Jahr 2017 gab es da noch so um die 700.000 pro Jahr und im Jahr 2021 waren es dann schon 1,2 Millionen Konten, die da eben abgefragt wurden. Also das wird schon ordentlich genutzt, denke ich, und wird sich sicherlich jetzt im Jahr 2022, 2023, 2024 auch noch sicherlich weiter gewachsen. Die Zahlen habe ich jetzt nicht, aber das wird auf jeden Fall auch genutzt. Und das ist natürlich auch ein Punkt, wo man vielleicht Kritik äußern könnte, oder Fabian? Was denkst du zumindest? Also ist natürlich immer so die Frage. Ne? Einerseits sollen ja alle ihre Steuern zahlen, dass es eine gewisse Gleichberechtigung natürlich auch gibt und keiner so einfach was verstecken kann. Aber ich weiß nicht, Datenschutz und persönliche Selbstbestimmung und so, spielt das da vielleicht auch eine Rolle?
Ja, scheinbar nicht. Es gibt ja auch jetzt ein interessantes Urteil. Wie heißt denn? Jetzt muss ich gerade mal schauen. So ein Gesetz zum automatischen Austausch von Informationen über Finanzkonten in Steuersachen. Da gab es einen Fall vom Bundesfinanzhof. Da haben ein paar Deutsche in der Schweiz ein Konto gehabt. Und durch dieses Gesetz werden eben die Kontostände und auch die Depotstände den deutschen Finanzbehörden, also dem Bundeszentralamt für Steuern, gemeldet und dementsprechend auch den deutschen Finanzämtern weitergeleitet. Und die haben gesagt, okay, das ist eben genau der Punkt, den du angesprochen hast. Eigentlich ja, ist es ja meine Sache, wo ich meine Millionen vielleicht habe oder auch nicht habe. Und da ging es auch drum, ist es gegen das Recht auf informationelle Selbstbestimmung? Ja? Und da hat der Bundesfinanzhof gesagt, also das wurde jetzt sozusagen mehr oder minder brandneu am 28.03. veröffentlicht, Urteil ist vom 23.01., dass dieser automatische Finanzkonteninformationsaustausch nicht gegen das Recht auf informelle Selbstbestimmung verstößt und somit auch legal ist. Ja.
Aber ich fand, so ein paar gute Argumente wurden da schon vorgetragen. Also es ist ja schon irgendwie verrückt, dass jetzt, da, es gibt ja, oder ich sag mal so, es gibt ja eine Liste von Staaten, mit denen Deutschland also eine Abmachung getroffen hat, dass man sich gegenseitig diese Daten zuspielt. Und die Liste ist relativ lang. Ich glaube, da stehen jetzt über 100 Staaten drauf. Und dann stellt man sich ja aber trotzdem die Frage, ja, also okay, es ist natürlich gut, dass vielleicht Erträge übermittelt werden. Ja, also wenn ich jetzt Kapitaleinkünfte erzielt habe, also Zinsen bekommen habe zum Beispiel, dass das Finanzamt mitbekommt. Aber die Frage ist ja, wozu brauchen die denn meinen Kontostand? Geht die das überhaupt was an? Weil erstens gibt keine Vermögenssteuer in Deutschland. Es gibt zwar eine Erbschaftssteuer, die relevant sein kann, aber die ist ja, in der Regel stirbt man ja nicht zum 31.12., also die Kontostände sind immer zum Jahresende zu melden, ja. So das, warum wollt ihr, das bringt euch ja eh nichts, ja. Und dann ist es natürlich auch irgendwie ungleich, ja, weil eben wenn ich jetzt in diesen 100 Staaten, da habe ich mein Konto, dann gibt es ja deutlich mehr als 100 Staaten, gibt es wiederum welche, wo die da nicht mitmachen, wo ich dann mein Geld trotzdem noch unentdeckt haben kann, ist das nicht vielleicht auch ungleich? Und da hatte man ja aus meiner Sicht eigentlich schon ein paar gute Argumente, ja, dafür, dass man da vielleicht sagen konnte, nee, das möchte ich gelöscht haben. Ihr sollt meine Daten nicht aufheben. Was wollt ihr damit? Ja, das geht euch doch gar nichts an. Fand ich zumindest jetzt gar nicht so abwegig, auch mal dagegen zu klagen.
Ja, und es ging ja bis zum Bundesfinanzhof. Da muss man auch erstmal hinkommen. Also von dem her gab es da schon valide Punkte. Aber es wird weiter gemeldet. Die nächste Meldung ist am 31. Juli. Da werden dann die Stände zum 31.12.2023 gemeldet. Und ja, also wenn man jetzt vielleicht noch nie was davon gehört hat und jetzt zum ersten Mal was davon hört und im Ausland Konten hat, da reagiert man vielleicht so ein bisschen panisch. Ich habe, die Türkei ist da ja auch dabei, ich habe ein Video gemacht und da ging es um das Schweizer Urteil eigentlich, aber ich habe gedacht, um es ein bisschen plastischer hinzuzufügen, habe ich noch eine türkische Flagge mit reingemacht. Das passt ganz gut, ja, farblich mit der Schweizer Flagge. Und da hat einer kommentiert, ja, ist alles gar kein Problem. Ja, die Türkei sollte zwar melden, aber wenn man da eine türkische Adresse angibt, dann wird da nichts gemeldet, auch wenn man als Deutscher da irgendwie in der Türkei Millionen hat. Das fand ich ganz interessant. Und das war ja alles Theorie und nicht Praxis und so weiter. Da hat einer ein anderer drunter geschrieben, ja, hier, also bei mir wollten sie auf alle Fälle meine deutsche Adresse haben und haben auch gemeldet.
Die türkische Bank wollte das
haben. Die türkische Bank, ja. Ich habe im Private Banking Magazin gelesen, ja, ab einer Million, ja, wird da wirklich in der Türkei detailliert dann auch die Ansässigkeit geprüft, also nicht nur der Wohnsitz, ja, also wenn man einen Wohnsitz hat, da wird gemeldet, aber auch die Ansässigkeit, also der gewöhnliche Aufenthalt, wenn man mehr als die Hälfte vom Jahr in Deutschland verbringt, dann ist man hier auch unbeschränkt steuerpflichtig. Also von dem her, ich würde mich jetzt mal nicht drauf verlassen, wenn ich da irgendwie 1,2 Millionen umgerechnet in der Türkei liegen habe und in Deutschland meinen Wohnsitz habe, dass da nichts gemeldet wird. Also da muss man schon tiefenentspannt sein.
Ja, aber das große Problem ist ja hier irgendwie auch, dass es nicht anlassbezogen ist, ne? Also das können wir vielleicht nochmal klarstellen, dass diese Daten, die Kontostände werden einfach ohne dass das Finanzamt jetzt anfragt, ne, und sagt, hey, hier der Dingsbums da, der, den habe ich jetzt unter Verdacht, dass der da vielleicht Gelder bei euch liegen hat. Da möchte ich jetzt ermitteln, ja, und möchte jetzt also da wissen, ob der Geld bei euch liegen hat. Und wenn das der Fall ist, möchtet ihr mir das bitte mitteilen. Das könnte man ja sicherlich auch immer noch verstehen. Aber das Problem ist hier natürlich irgendwie auch, dass es nicht anlassbezogen ist. Also die Banken müssen einfach jährlich das übermitteln. Und letztendlich ist da eine riesen Datensammlung dann bei den Behörden. Und man fragt sich natürlich, was wollen die damit, ja? Und oder was, ist ja Quatsch, warum müssen die wissen, wie viel Geld im Ausland da liegt von bestimmten Steuerpflichtigen? Also ich kann natürlich schon verstehen, dass man sagt, okay, wir wollen natürlich möglichst gut ermitteln und um vielleicht eine Straftat aufzudecken, ist es natürlich ein gutes Indiz zu wissen, zum Beispiel, ne, der hat 1 Million Euro in der Türkei und in der Türkei sind ja auch die Zinsen hoch. Da wird er ja sicherlich hohe Zinseinnahmen erzielt haben. Ne? Also da ist das natürlich schon, wenn ich jetzt Ermittler wäre, würde ich das natürlich gerne diese Information nehmen, um dann herzuleiten, dass da vielleicht Kapitalerträge sein müssten, die dann nicht versteuert wurden. Aber ich finde es trotzdem so ein bisschen grenzwertig, dass, also es ist halt nach wie vor ein Eingriff in die Grundrechte, ja. Warum? Also ich habe doch ein Recht darauf, dass ich die Informationen, wie mein Kontostand, dass ich die nur preisgebe, wenn ich das auch möchte. Oder wenn, ne, wenn ich einen Fehler gemacht habe, meinetwegen, und meine Erträge nicht deklariert habe, aber dass da jetzt einfach so das alles so gesammelt wird und dann, ja, weiß ja auch nicht, was ist denn, wenn jetzt nicht Friedrich Merz der nächste Kanzler ist, sondern das irgendwie so ein bisschen autoritärer zugeht irgendwann, da will ich eigentlich nicht, dass alle wissen, wo irgendwie mein Geld liegt, ja. Also ich weiß nicht so richtig, ob ich da mit der Entscheidung wirklich mich super wohlfühle. Und du hast jetzt gesagt, zwar beim BFH, oder sag du gerne erst nochmal deinen Gedanken dazu.
Ja, also darum ging es ja auch in dem Urteil. Ja, die wollten einfach nur, dass die Daten gelöscht werden. Und die Daten werden eben nicht gelöscht. Und so also die Argumentation, ja, das steht eben in diesem Finanzkonten-Informationsaustauschgesetz drin und es gibt halt eine Vereinbarung mit der Schweiz, ist natürlich, so kann man natürlich alles argumentieren. Und dann hat man die Datenschutzgrundverordnung, ist ja auch ein wichtiger Punkt. Das hat das BFH ja abgelehnt, aber ohne das irgendwie zu begründen, ja, nö, machen wir nicht, so. Also das Urteil war schon relativ klar, aber ich sehe das schon so wie du. Also wenn es keinen Grund gibt zu melden, ja, und das war ja auch bei dem Fall jetzt so, dann ist ja schon krass, es wird trotzdem gemeldet. Ja. Also ich finde es halt schon eigentlich verrückt, es gibt keinen Tatbestand, es wird trotzdem immer gemeldet. Also jedes Jahr wird, wenn ich jetzt in 5 Ländern irgendwie 5 Konten habe, wird das immer freudig dem deutschen Bundeszentralamt für Steuern gemeldet. Und ja, da ist die Frage auch, wo führt das hin? Ja, führt es dann dahin, dass mehr Steuern gezahlt werden oder führt es vielleicht nicht dahin, dass dann auf irgendwelche Strohmänner oder irgendwelche Briefkastenfirmen dann auf den Cayman Islands das Geld verschoben wird? Also derjenige, glaube ich, der wirklich Geld verstecken möchte, ja, der findet Mittel und Wege.
Ja, und das geht ja auch, zum Beispiel dieselbe Frage könnte man sich ja stellen bei diesem Plattformensteuertransparenzgesetz. Das geht ja jetzt auch, ist ja jetzt auch losgegangen, dass die Plattformbetreiber eBay, Amazon, Kleinanzeigen und sonst was, die Verkäufe über ihre Plattform und diejenigen, die Verkäufe getätigt haben, ja, also die Verkäufer, dass sie das also auch proaktiv an das Finanzamt melden müssen. Und da könnte man ja auch die Frage stellen, das will ich ja eigentlich auch nicht als Verkäufer, dass die Daten da einfach durch die Gegend gesendet werden. Und das sind ja sicherlich auch so viele, dass es da schwerfällt, irgendeinem Finanzbeamten das einem einzeln auszuwerten. Das geht ja so ein bisschen in dieselbe Richtung, ja, und deswegen kann man vielleicht auch hoffen, dass das Thema vielleicht doch nochmal vom Bundesverfassungsgericht landet. Hier bei diesem BFH-Verfahren wissen wir noch nicht, ob eine Verfassungsbeschwerde eingelegt wird, aber das könnte sich eigentlich, also wenn man jetzt schon so weit gegangen ist, ja, könnte man das natürlich auch so weit noch treiben.
Ja, und das ist die Frage, ist ja auch, ja, ich meine, hat jemand legales Geld in der Schweiz liegen? Ja, warum? Und Deutschland besteuert es nicht, da es keine Vermögensteuer gibt. So, warum muss ich jetzt jedes Jahr das melden? Ja, also da sei ja Big Brother is watching you. Ja.
Ja. Ich habe da bei der Recherche auch noch ein spannendes Urteil gefunden. Da geht es jetzt abseits vom Steuerrecht mal um die Strafverfolgung. Ich weiß nicht, du hast ja bestimmt auch schon mal den Begriff Rasterfahndung gehört. Das fand ich ganz interessant. Da gab es 2006 auch ein im Bundesverfassungsgerichtsurteil, dass so eine Rasterfahndung nur bei einer konkreten Gefahr für hochrangige Rechtsgüter zulässig ist. Und das könnte zum Beispiel sein, ja, hier 9-11, wir wollen die Terroristen finden oder auch diese RAF-Terroristen. Und das fand ich ganz interessant auch nochmal, das ist jetzt abseits vom Steuerrecht, aber ich fand es wirklich spannend, wie die da vorgegangen sind bei dieser Rasterfahndung. Das wollte ich einfach mal erzählen, weil ich das interessant fand. Und zwar wusste die Polizei irgendwie, dass es also diese RAF-Terroristen gab, die dann, das war 1979, dass die eine konspirative Wohnung hatten. In Frankfurt, das wusste man. Und man wusste natürlich auch, dass die das nicht unter ihrem Klarnamen angemietet haben, die Wohnung, sondern eben unter einem Falschnamen. Und dann haben sie geschlussfolgert, okay, wenn die das jetzt hier alles so unter Falschnamen machen, dann werden die ja sicherlich ihre Stromrechnung auch nicht von einem Konto bezahlen, sondern in bar. Und haben dann gesagt, okay, jetzt haben wir so ein paar Indizien, dann machen wir doch mal eine Rasterfahndung und fahnden jetzt einfach mal gegen alle, die ihre Stromrechnung in bar bezahlen. Und das ist natürlich schon auch irgendwie natürlich in gewisser Weise problematisch. Das waren dann hier 18.000 Personen in dem Fall, weil man natürlich dann sagen muss, naja gut, irgendwie verdächtigt man die ja jetzt einfach so. Und interessant war aber, dass man dann eben immer die Gruppe verkleinern konnte, ja, und dann eben zu sagen, okay, von den 18.000 prüfen wir doch jetzt mal, wessen Namen ist denn echt, ja, und dann konnte man eben sagen, okay, von den 18.000 haben halt, keine Ahnung, 17.500 echte Namen, also bleiben noch 500 übrig, die jetzt eben ihren Strom bar bezahlen, in Frankfurt eine Wohnung haben und ansonsten nicht irgendwie auftauchen, beispielsweise als Kfz-Halter oder im Grundbuch oder so. Und dann konnte man die Gruppe, gegen die man dann da eigentlich fahndet, natürlich stark verkleinern. Und also ich glaube, ich bin jetzt kein Strafrechtler oder so, das klingt aber nach einer ganz wirkungsvollen Methode, ja. Aber ist natürlich, glaube ich, schon auch, wenn ich da jetzt unter den 18.000 gewesen wäre, der seinen Strom bar bezahlt hat, hätte ich das nicht so cool gefunden, wenn die da erstmal anlasslos gegen mich ermittelt hätten. Und genau deshalb sollte man da vielleicht, also das ist jetzt ein anderes Beispiel aus einer anderen Rechtsrichtung als das Steuerrecht, aber man sollte da dann, glaube ich, schon gewisse Schranken irgendwie auch einführen, oder? Also finde ich zumindest ganz zielführend.
Bin ich bei dir. Vielleicht nochmal abschließend, weil wenn jetzt jemand die Liste durchschaut, ja, vom Bundesfinanzministerium, ich glaube 119 Staaten sind es, und dann denkt, ah ja super, ich habe ja hier, weil ich sitze ja gerade hier in New York, ich habe mein Geld hier beispielsweise in New York gebunkert, macht ja nichts, ja, die USA steht da gar nicht drin. Ja, nur weil es jetzt in dieser Liste nicht drin steht, ja, von diesem Gesetz, ja, vom Finanzkorn-Informationsaustauschgesetz, gibt es trotzdem noch bilaterale Abkommen. Und bei den USA, ein sehr großes Land, gibt es das FATCA-Abkommen. Und die USA und Deutschland tauschen sich da gegenseitig Daten über die Finanzkonten aus. Ist auch nicht ganz unumstritten, auch deswegen, weil natürlich die Amerikaner, das ist ja was ganz Besonderes, die knüpfen die Steuerpflicht nicht an den Wohnsitz oder an den gewöhnlichen Aufenthalt, sondern an die Staatsbürgerschaft. Also auch Amerikaner, die irgendwie in Deutschland wohnen, sind dann in Amerika steuerpflichtig, ja. Und beim FATCA-Abkommen senden die Finanzinstitute dann gegenseitig von den USA nach Deutschland und andersrum dann die Daten, ja, unter anderem eben auch die Kontenzahlen, Kontonummern und so weiter und so fort. Also man sollte sich, auch wenn man in den USA irgendwelche Konten hat, dann nicht allzu sicher sein.
Das denke ich auch. Also darfst du dein Bargeld nicht jetzt einfach da einzahlen, aber du hast wahrscheinlich gar kein Bargeld, oder? Und zahlst alles mit Kreditkarte für deine Punkte und so.
Ja, ich zahle tatsächlich so gut wie es geht alles mit Kreditkarte. Das geht hier auch sehr gut. Du kannst hier wirklich auf der Straße, wenn du dir einen Hotdog kaufst, halt mit der American Express bezahlen. Ja, also das ist schon ganz, ganz, ganz interessant. Oder mit allen anderen Kreditkarten, die man so im Portemonnaie hat. Also da ist Deutschland ist ganz, ganz interessant. Da wird man ja zum Teil, geht man irgendwie in ein Restaurant und dann am Ende, wenn man bezahlen will und er wieder 5 € in der Tasche hat, dann wird einem dann gesagt, hier geht's aber nicht mit Karte. Sind die USA schon weiter, ja.
Und was ist, wenn du jetzt was einkaufst und nach Deutschland zurückkommst? Musst du den Zoll durchqueren oder nicht und was versteuern?
Nee, ich habe tatsächlich, habe ich was eingekauft? Nö, 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 nö. Also das ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger Hinweis. Da hat Arnold Schwarzenegger hatte da Probleme bekommen. Ich glaube, am Münchner Flughafen ist er mit der Luxusuhr da eingereist und muss sie dann erstmal verzollen und einen für Umsatzsteuer zahlen. Also wer aus dem Drittland einreist und eben Sachen gekauft hat, der muss noch die Einfuhrumsatzsteuer abführen. Und da muss man aufpassen, dass man nicht dann wegen Steuerhinterziehung noch angeklagt ist, wenn man dann am Flughafen erwischt wird. Aber ich glaube, ich habe nichts gekauft. Ja, ich habe überlegen. Nee. Schau gerade bei meinem Koffer. Nee, ich muss nichts verzollen.
Ja, ich weiß gar nicht, die Grenze im Reiseverkehr sind immer noch 1.200 €, oder? Also ein neues iPhone könntest du dir noch nicht gerade so vielleicht kaufen, kommt drauf an, welches, gell?
Ja, die Frage ist ja auch, ja, will man sich den Stress antun? Und Christian, du weißt ja, wir kaufen die iPhones betrieblich, braucht man eine richtige Rechnung
Das stimmt, ja. Die
dafür.
amerikanische Umsatzsteuer kannst du nicht beim deutschen Finanzamt
Ja,
ziehen, ne?
genau.
Naja.
Da hole ich mir lieber die deutsche Vorsteuer. Bevor wir jetzt hier weiter abdriften, ja, schließe ich jetzt hier mal die Folge aus New York. Nächste Woche sehen wir uns. Boah, das ist eine gute Frage. Ich glaube wieder in Freiburg. Ich bin im April so viel unterwegs. Ich glaube in Freiburg. Und für diejenigen, die den Podcast noch nicht abonniert haben, gerne nachholen. Wir freuen uns natürlich auch über eine positive Bewertung. Ja. Heute war es so ein bisschen auch ein bisschen Laberfolge, aber ist, glaube ich, auch mal ganz interessant. Ja. Nicht immer nur Dienst nach Vorschrift zu machen, war, glaube ich, eine ganz amüsante Folge. Ja. Christian, liebe
Ich habe
Grüße
mich über
gehen
deine
raus.
Insights gefreut. Ja, danke.
Ja, eben.
Und viele Grüße, viel Spaß noch und gib Bescheid, wenn du noch einen Promi triffst dann nächste Woche. Ja. Bis dann,
Aber
ne? Mach's
ich
gut.
sag dann liebe Grüße von dir. Ciao, ciao.
Tschüssi.